Weil das eine Tatsache ist, dass uns der Herr nicht verlässt, die Seinen, die ihn aufgenommen haben. Darum erforschen wir im Glauben den Reichtum, den wir in ihm haben. Denn es ist nicht nur eine Tatsache, dass er uns nicht verlässt, sondern dass er uns beschenkt. Und wir möchten alles haben, was er uns geben will. Darum lautet ja auch das Gesamtthema der überreiche Segen oder das überreiche Leben in Jesus Christus. Dazu gehört auch das, was wir jetzt lesen in den Versen 15 bis 17 des dritten Kapitels. Merkmale der Bewahrung von der Gemeinde. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, und seid dankbar. Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen, in aller Weisheit. Lehret und vermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen, lieblichen Liedern und singet dem Herrn in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesu und danket Gott und dem Vater durch ihn. Wir haben gelesen, in Jesus sind verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Also, wir brauchen gar nicht irgendwo anders Erkenntnis und Weisheit zu suchen, außer in ihm. Alles, was wir für das tägliche Leben brauchen im Glauben, ist in ihm. Wir dürfen es nehmen. Wir dürfen es einsetzen. Wir haben überhaupt keinen Mangel an irgendeinem geistlichen Gut. Es sei denn, wir hören auf, die Schätze in Empfang zu nehmen, die dort für uns bereitet sind. In ihm ist alles. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Herrlichkeit über die Eigenschaften Jesu. Herrlichkeit im Blick auf den Genuss des Wesens Jesu und seiner Werke. Herrlichkeit. Alles ist vorhanden. Allerdings, wir verspüren oftmals unseren Mangel und nicht nur wir, sondern auch zu allen Zeiten war dieses Gespür da. Darum mussten diese Briefe geschrieben werden. Sie wären total überflüssig, wenn wir auf alles eingehen würden, was es bedeutet, Christus in uns. Braucht man überhaupt kein Bibelbuch mehr. Aber weil wir erinnert werden müssen an das, was es bedeutet, Christus in uns, mussten wir die Briefe, die inspirierten Briefe des Apostels haben. Denn diejenigen, die nicht Christus in sich haben, denen nützen diese Briefe ja auch nicht. Und diejenigen, die Christus in sich haben und würden ihn zulassen in allem, braucht noch keine Erinnerung. Wir brauchten gar kein neues Testament. Wir brauchten nur den Hinweis, dass alles mal ein Ende findet auf dieser Erde und wir den Eingang in den Himmel haben. Aber wir merken, dass wir gar nicht aus dieser Fülle immer schöpfen, obwohl sie ja vorhanden ist. Das überreiche Leben in Christus rückt uns manchmal etwas in die Ferne. So auch bei den Geschwistern in Kolossee. Darum musste ihnen dieser Schatz neu gehoben werden. Friede Gottes. Friede Gottes soll dein Herz regieren. Lass es zu, er ist doch vorhanden. Friede Gottes. Ihr seid dazu berufen, haben wir gelesen. Ihr seid dazu berufen, dass dieser Friede Gottes in euch und in einem Leib Jesu, das heißt in einem geistlichen Leib regiert. In allen zusammen. Ist das nicht herrlich? Wenn dieser Friede Gottes alle bewegt, da gibt es überhaupt kein negatives Wort mehr. Da gibt es nur noch Ruhe. Da gibt es keine Selbstbehauptung mehr. Da gibt es keine Überredungskünste mehr. Da ist alles zur Ruhe gekommen. Friede Gottes, regiere in euren Herzen. Dazu seid ihr berufen, er ist vorhanden. Versteht ihr? Das ist ein Geschenk in Christus. Und je näher das Wiederkommen unseres Herrn ist, desto stärker soll dieser Friede Gottes in unseren Herzen regieren, weil er nämlich Zusammenhalt bringt. Friede Gottes bringt Zusammenhalt. Da, wo Friede herrscht, gibt es kein Gegen, sondern nur noch ein Miteinander. Alles Gegeneinander zeugt doch davon, dass nicht der gänzliche, der ganze Friede unser Herz regiert. Die Anfechtung von außen, wie es ja auch unser Bruder Rainer uns eben mitteilte, nehmen zu. Sie sind in der Welt immer präsent, weil die Welt nichts Gottgefälliges tun kann und auch nicht will. Alles, was sie tut, egal was sie tut, mit Worten, im Wesen, in Werken, muss gegen Gott gerichtet sein. Da, wo der Friede Gottes nicht Raum gefunden hat, muss gegen den Frieden Gottes gearbeitet werden. Es kann gar nicht anders gehen. Und mitten in dieser Welt leben wir. Und dieser Unfriede in der Welt wird je länger, desto stärker und größer. Ein Mensch, der im Unfrieden lebt und sich nicht zu dem Friedefürsten kehrt, wird nicht in demselben Zustand des Unfriedens bleiben können, in dem er sich gerade befindet, sondern der Unfriede wird wachsen. Wachsen bis zur Zerstörung des Menschen. Und das ist ja auch der Werdegang in der Zeitgeschichte, durch den Weltgeist bis hin zu dem unfriedvollen antichristlichen Reich, das dann kaputt geht, gänzliche Zerstörung findet, kein Wiederaufbau findet, sondern das Endgericht erlebt. Wir sollen durch den Frieden, und das ist auch so wichtig, wir sind berufen zu diesem Frieden und großer Dankbarkeit, auch eine Freude erleben über diese Gewissheit, dass der Herr kommt und dass er uns zu sich zieht. An die Gemeinde zu Thessalonich musste der Apostel Paulus auch schreiben, dass sie Grund zur Freude hat. Grund zur Freude trotz dieser Anfechtung, wenn doch nur der Friede Gottes ihr Herz regieren würde, und zwar in dem Reichtum, den Gott selber darreicht. Da heißt es dann in 1. Thessalonicher 4, wir kennen diese Stelle, aber mal in diesem Zusammenhang gelesen, aus dem Frieden des Herzens sollen wir uns sagen lassen, dass wir, die wir leben und übrig bleiben auf die Zukunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst, danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken des Himmels, dem Herrn entgegen in der Luft. Und wir werden bei ihm sein alle Zeit. Dieses soll als Widerhall in unserem Herzen stets und ständig klingen. Bei ihm sein alle Zeit. Aber das können wir nur aufnehmen, das können wir nur wirken lassen, wenn der Friede Gottes unser Herz bewegt. Ansonsten sagen wir, nein, ich will noch bei dir bleiben in dieser Welt. Und dann beschäftigen uns diese starken Herausforderungen des Alltags. Wie können wir noch unseren Alltag um die Ecke bringen? Da habe ich noch eine Stunde frei. Was kann ich denn da machen? Da auch noch eine Stunde frei. Wir planen das gerne so aus, bis keine Minute mehr Zeit ist, um im Frieden Gottes zu leben. Wir hetzen von einer Möglichkeit zur anderen hin, weil wir sonst nämlich merken würden, dass der Friede Gottes gar nicht uns zur Ruhe gebracht hat. Wir sind so unruhig. Es muss immer was gehen, immer irgendwas laufen, immer ein Programm. Wir halten es fast manchmal nicht aus, mal einen Tag stille zu sein und gar nichts zu machen. Ja, dann fühlen wir uns verlassen. Wie kommt denn das? Fühlen wir uns verlassen? Ja, keiner ruft an, keiner kümmert sich um mich, keiner hat Zeit für mich. Ja, muss denn der andere Zeit für mich haben? Ist nicht der Friede Gottes in meinem Herzen so ausgiebig, dass ich froh bin, mit diesem Frieden mal allein zu sein? Merken wir, was Gott uns geben will aus seiner Fülle? Diese ganzen Abläufe und Pläne des Alltags sollen wir auch als nebenbei erkennen, als manchmal notwendig, aber nicht als Lebensinhalt. Der Friede Gottes, dazu sind wir berufen. Und deswegen heißt es hier, denkt daran und freut euch, ihr werdet bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und dann steht hier und tröstet euch mit diesen Worten, dass ihr manchmal abgelenkt werdet durch Notwendigkeiten in dieser Welt, die ihr tun müsst, und vergesst, dass ihr alle Zeit beim Herrn sein werdet eines Tages. Aber das soll dominieren in uns. Das soll uns festigen in dieser Welt. Auch im Korintherbrief hat ja der Apostel Paulus geschrieben, zur Zeit der letzten Posaune, wir werden verwandelt werden. Ja, das sind ja nicht nur Feststellungen, das sind ja nicht nur Aussagen, wo man sagt, na, das ist ja gut, das könnte ja so sein, nicht? Dann haben wir doch wenigstens eine kleine Hoffnung. Nein, das soll ja in uns eine Freude auslösen, die aber sich nur ausbreiten kann, wo auch das Geschenk des Friedens Gottes in unserem Herzen etabliert ist. Die Ruhe. Sonst kann ich darüber überhaupt gar nicht nachdenken. Ja, ja, das ist mal die Zukunft, aber jetzt habe ich was anderes zu tun. Jetzt muss ich noch da hinfahren und da und die. Dann drängen wir einfach diese Realität weg, dass wir verwandelt werden. Und zwar zur Zeit der letzten Posaune und das in einem Augenblick. Ja, in welchem Augenblick? Ja, das kann in jedem Augenblick passieren. Der Friede Gottes in unserem Herzen soll diesen Gedanken Raum geben, dass wir nicht immer hier bleiben müssen. Ich sage es mal so. Hier bleiben müssen. Ja? Wir müssen nicht immer in dem Kampf dieser Zeit stehen, sondern wir werden in einem Augenblick plötzlich aufgenommen in die Herrlichkeit und werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Der Friede Gottes regiere eure Herzen, einzeln und in der Gemeinschaft. Das soll in der Gemeinde Jesu pulsieren. Wir werden aufgenommen in die Herrlichkeit. Und wenn wir einen kleinen Blick in die Offenbarung werfen, Kapitel 22, dann freuen wir uns schon, wenn wir diese Worte lesen, als ob wir sie bereits schon gesehen haben und praktisch erlebt haben. Aber im Geiste Gottes wird uns das verklärt. Da steht ab Vers 3, es wird kein Verbanntes mehr an diesem Ort sein, wo wir bei dem Herrn sind. Der Stuhl Gottes und des Lammes wird darin sein im Jerusalem. Seine Knechte werden ihm dienen und sie sehen sein Angesicht. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und wird keine Nacht da sein. Sie werden nicht bedürfen einer Leuchte oder des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier wird ein Zustand beschrieben, der jetzt schon in unserem Herzen in der Vorfreude immer da sein soll. Er kann aber nur da sein, wo der Friede Gottes unsere Herzen zur Ruhe bringt, wo nicht die Hetze des Alltags oder der Dinge, die wir glauben, erledigen zu müssen und ich betone auch, die wir glauben, erledigen zu müssen. Die Hälfte unserer Arbeit, die wir tun, könnten wir eigentlich sparen. Wir machen mehr, als überhaupt nötig ist. Mehr als verlangt. Und zwar dieses Mehr tun wir nur, um die Zeit auszufüllen. Um Scheinleben uns manchmal vorzumachen. Da fällt uns ein, ach, ich könnte ja noch einen Lappen gebrauchen, und dann sind wir 2 Stunden unterwegs in einem Kaufhaus, bloß wegen eines Lappens. Und dabei haben wir noch ein altes Stück Stoff irgendwo in der Ecke liegen. Aber wir brauchen die Aktion. Verstehen wir, die Hälfte könnten wir uns sparen. Und wir sollen im Frieden bleiben, damit wir auch innerlich das schon erleben. Wir werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an unseren Stirnen sein. Und ein Zustand da sein, den wir hier noch gar nicht kennen, der absoluten Ruhe, keine Nacht, keine Hitze, keine Kälte. Wir brauchen nicht das Licht der Sonne, sind da nicht darauf angewiesen. Kommt sie heute raus, kommt sie nicht raus, das brauchen wir nicht mehr. Sondern der Herr ist unser Licht. Also je näher dieses Kommen des Herrn ist und unsere Aufnahme in die Herrlichkeit, soll auch der Friede Gottes sich ausbreiten in unserem Herzen, damit wir durch diese Festigkeit im Frieden nicht der Verführung anheimfallen oder so stark ausgesetzt sind, dass wir von dem Weg des Glaubens abgleiten, dass er geschwächt wird. Im Gegenteil, der Weg des Glaubens soll zunehmen. Die Ablenkung vom Herrn soll auch durch den Geist dieser Welt geschehen, soll immer mehr zunehmen, durch Ungerechtigkeit. Nicht? Wir schalten das Radio ein und hören schon wieder 22 Menschen in Ägypten getötet, 200 verletzt, gestern waren 10 getötet. Wir merken kein Einhalt mehr der Ungerechtigkeit gegenüber. Sie nimmt überhand, sie reißt die Leute einfach weg. Und wir fragen uns, wann kommt das zu uns? Wann werden die Menschen hier weggerissen in diesem Ausmaß? Wir fühlen uns noch auf dem Boden einer Oase diesbezüglich, aber es kann nahe vor der Tür stehen. Die Ungerechtigkeit in der Welt gewinnt immer mehr Boden. Sie kann machen, was sie will. Gott lässt es zu. Und wir müssen festgegründet sein im Frieden des Herrn, dass wir uns nicht wankend machen lassen. Dass wir nicht anstelle der Unsicherheit, die dann eintreten würde, wieder in Formen der Gesetzlichkeit fallen. In Formen der eigenen Sicherheitslösungen. Denn diese Formen lösen in der Gemeinde nach wie vor nur Streit aus und verdrängen und helfen noch mehr zum Verdrängen des Friedens Gottes. Der Feind arbeitet fieberhaft daran. Gemeinde Jesu soll nicht im Frieden leben können, sondern durch Unfrieden, durch Uneinheit auseinandergesprengt werden, damit endlich das antichristliche Reich erstehen kann. Es kann nicht erstehen, wenn noch Friede auf Erden ist. Dieser Friede muss kaputt gemacht werden, damit endlich das Reich des Bösen sich aufrichten kann. Verstehen wir? Aber in uns soll der Friede Gottes, dazu sind wir berufen, bleiben, damit wir bewahrt werden vor diesem Aufbruch des Reiches des Bösen. Und der Widersacher, und das ist interessant zu beobachten, er versucht ja auch religiös die Gemeinde Jesu zu beeinflussen. Er versucht sie sogar so zu beeinflussen, dass sie selber gar nicht mehr merkt, unerweckt zu leben. Die Christen werden animiert, für weltweite Erweckung zu beten und vergessen, selber erweckt zu leben. Das ist auch ein Werk des Satans. dass man für eine weltweite Erweckung betet, statt zu erkennen, ob man selber erweckt ist in der ersten Liebe zum Herrn. Das darf allerdings nicht erkannt werden. Der Widersacher will es nicht. Aber der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er will uns in dieses erweckliche Leben, nämlich in die Fülle Christi, einführen. Das heißt ja Erweckung. Erweckung heißt, ich lebe das und nehme das an, was in Christus ist. Die Fülle der Gottheit leibhaftig, Erkenntnis und Weisheit und alle Kraft zum Leben, das ist Erweckung im persönlichen Leben. Aber der Widersacher sagt, ja, ja, bete mal für die weltweite Erweckung, aber vergiss dich selber. Lebe du nicht erweckt. Tu so, als ob du schon erweckt bist. Ja, das ist ein riesiges Ablenkungsmanöver, was hier der Feind in Szene setzen will. Und dadurch kann er dann auch vielen irrigen Wegen und Gedanken die Tür öffnen, dass sie Eingang finden bei den Menschen. Was gibt es für Literatur, liebe Geschwister, wo sich Menschen dran festhalten? Nicht? Da gibt es ja so ein Buch, das heißt Die Hütte. Das wird verkauft wie warme Semmeln. Aber dadurch kommt keiner näher zu Jesus. Das ist ein religiöser Spaß. Ich sage das mal so ernst. Und die Leute, die geben da viel Geld aus. Aber zu Jesus führt das nicht. Nicht zu der Fülle in Christus. Und da gibt es ständig neue solche Abhandlungen. Und die Leute werden darauf trainiert, dass sie darauf abfahren. Religiöse Verführung. Nein, der Friede Gottes ist das Wichtige. Darin haben wir alles. Und der Widersacher macht das deswegen, weil er weiß, er hat wenig Zeit. Er kann an die Gläubigen nur ran, wenn er sich religiös tarnt. Wenn er so tut, als ob er der Engel des Lichtes ist und im Auftrag des heiligen Gottes arbeitet. Und mit großem Fleiß ist er unterwegs, um zu jeder Zeit, schon damals, aber heute erst recht, die Gemeinde zu blockieren, um vor dieser Verführung bewahrt zu bleiben, müssen wir den Frieden Gottes zulassen sollen. Zulassen. Er will uns regieren. Regieren. Er regiere in unseren Herzen. Und dabei geht es nicht, liebe Geschwister, weder bei den Geschwistern zu Kolossee noch bei uns, um nur ein friedliches Miteinander umgehen, ein rücksichtsvolles Umgehen miteinander, sondern es geht um den Frieden, der nur bei Gott ist. Es geht nicht um einen Frieden, den wir uns vorstellen, sondern der nur bei Gott ist. Wiederum dieser absolute Wert von den Geschenken Gottes, die wir nicht selber produzieren können, sondern die nur geschenkt werden können. Dieser Friede ist nämlich eine Person, nämlich Jesus Christus selbst. Er ist unser Friede. Und er wird auch genannt Friedefürst. In Jesaja 9, Vers 5. Er ist unser Friede. Und in diesem Frieden erleben wir auch die Gewissheit der Sündenvergebung. Wir haben Frieden erlangt durch Sündenvergebung. Und durch den Frieden Gottes bekommen wir stets die Bestätigung, dir sind deine Sünden vergeben. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Klage dich nicht an, lass dich nicht anklagen, lass nicht die Vergangenheit hochkommen und schau nicht auf deine gegenwärtigen Begrenzungen. Dir sind deine Sünden vergeben. Es ist vollbracht. Das erklärt uns der Zustand im Frieden Gottes. Da gibt es kein Gerüttel und Geschüttel mehr. Und dieser Friede verbindet dann miteinander. Frieden durch das Blut Jesu am Kreuz. Hier verstehen wir auch die Worte Jesu, wenn er sagt zu den Jüngern, die ja das noch gar nicht so richtig mitbekommen konnten vor Pfingsten und die mit fleischlichen Ohren etwas von Frieden verstanden, so wie die Welt auch. Sie sucht ja auch Frieden, aber das ist eine fleischliche Vorstellung von Frieden. Darum musste der Herr hinzusetzen in Johannes 14, Vers 27, ich gebe euch nicht Frieden wie die Welt. Gebe ich euch nicht. Immerhin, es wird hier gesagt, dass die Welt auch eine Form von Frieden gibt. Und wir sind ja dankbar, dass wir in unseren deutschen Landen schon viele Jahrzehnte, eine unglaublich lange Zeit, keinen Krieg mehr hatten. In den vorigen Jahrhunderten dauerte es nicht so lange, bis wieder ein neuer Krieg ausbrach. Wir leben schon lange in einem äußeren Frieden. Aber der Herr sagt, den meine ich nicht. Den gebe ich euch nicht, sondern ich gebe euch den Frieden, der bei uns, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, regiert. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, dass ihr Anteil habt an diesem Frieden. Es geht also um einen Frieden, wie es auch Paulus an Philipper in dem Philipperbrief Kapitel 4, Vers 7 schreibt. Ein Frieden, der höher ist als unser Denken, höher ist als unser Verstehen, tiefer ist als jegliche Vernunft. Diesen Frieden brauchen wir als Kinder Gottes, um dem Scheinfrieden und Unfrieden in dieser Welt entgegenstehen zu können und mittendrin bestehen zu können. Denn nur dieser Friede bewahrt uns vor den Übergriffen des Feindes. Friede Gottes ist also, wie wir schon sagten, auch Sündenvergebung und zugleich dann die Christuspräsenz. Wo der Friede Gottes ist, ist die Christuspräsenz auch da. Jesus ist da durch den Heiligen Geist. Und hier verstehen wir, dass das natürlich auch nur Menschen erfahren, die von Neuem geboren sind. Der Weg des Friedens in allen Gläubigen, mit allen Gläubigen, zu den Gläubigen untereinander und in der Offenbarung in dieser Welt geschieht durch die Bewegung, die Gott selbst gibt. Das ist eine wunderbare Gabe, so dass auch der Apostel Paulus in Römer 12, 18 sagt, so viel an euch liegt. Damit meint er also auch nicht wiederum unseren natürlichen Menschen, sondern so viel an euch liegt, die ihr im Frieden Gottes seid, habt Frieden mit allen Menschen. Nur durch diese Kraft ist das überhaupt möglich, soweit es dann an euch liegt. Durch diesen Frieden Gottes habt Frieden mit allen Menschen. Allerdings dieser Friede Gottes, und Bruder Rainer hat es ja auch gesagt, der wird ja torpediert. Manchmal sind die Anfechtungen noch größer im Nachhinein so einer Freizeit als zuvor. Da können wir wohl den Frieden nur anbieten, aber nicht den Frieden zeugen. Aber soweit es möglich ist, bietet diesen Frieden an und habt dadurch Frieden mit allen. Nur diese Gabe Gottes bewerkstelligt das. Dieser Friede Gottes, der uns vor allen Verführungen bewahrt, wirkt am stärksten in der Gemeinsamkeit des einen Leibes. Wie haben wir das gelesen an die Kolosser? Der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr berufen seid, in einem Leibe. In einem Leibe. Und hier ist nicht der Leib nur des Einzelnen gemeint, sondern der Leib Christi. Der Leib, der aus allen Gläubigen besteht. Und da wird dieser Friede Gottes in seiner Kraft noch stärker. Darum ist der Zusammenhalt der Glaubensgeschwister in diesem Frieden Gottes so wichtig. Darum sollen wir alles dran setzen innerhalb unserer Gemeinschaft, Gemeinde, dass wir eine kraftvolle Potenz sind des Friedens Gottes. Wir brauchen jeder sein Frieden mit Gott, muss mit dem anderen noch ergänzt werden, umso größer und stärker wird die Vollmacht. Zum Dienst, aber auch zur Bewahrung, zu beidem. Nicht nur zum Zeugendienst nach außen, sondern auch zur Bewahrung dessen, was wir geschenkt bekommen haben, nach innen. Denn wo ein Glied an dem Leibe Christi nicht gänzlich im Frieden lebt, leidet der übrige Leib mit. Wir haben uns schon das Beispiel gegeben, nicht nur in 1. Korinther 12, 26, wo es ja heißt, leidet ein Glied, dann leiden alle anderen mit, sondern auch das Beispiel von dem Volke Israel, wo ein Mann verkehrt gehandelt hat bei der Einnahme von Jericho. Und alle mussten darunter leiden, bis sie eben das Böse wieder aus ihrer Mitte taten und der Friede wieder aufgerichtet war. Und dann hatten sie erneut Sieg über die Schwierigkeiten, sei es bei der Einnahme des Landes oder auch in der Begegnung untereinander. Sie konnten wieder gemeinsam dienen, gemeinsam den Feind zurückdrängen. Der Friede Gottes, er bekennt sich zu der Bruderliebe, zu der geschwisterlichen Liebe. Friede Gottes wird immer da offenbar, wo auch die geschwisterliche Liebe pulsieren kann, wird dadurch gefördert. Vom Haupt aus strömt dieser Friede. Und um diesen Frieden halten zu können, behalten zu können, zunehmen lassen zu können, ist eine fortwährende Überprüfung des eigenen Lebens notwendig, da, wo wir tiefer gereinigt, geheiligt werden müssen. Es wäre vielleicht manchmal gut, wenn uns der Herr unser ganz persönliches Leben vielleicht mal per Video mit Worten aufzeichnen würde und dann mal so eine Stunde ablaufen lassen würde. Da würden wir merken, wie viel unsinnige Worte wir reden, wie viel schlechte Handhabungen wir haben und wie wenig Hoffnung aus uns spricht. Und unsere Werke auch dementsprechend gar nicht den Werken des Geistes entsprechen. Wir würden erschrecken. Wir halten natürlich immer von uns, dass wir genau das Richtige sagen, das ist wichtig, was wir gesagt haben. Die Worte waren wichtig, die Wesensart war richtig, der andere war nämlich falsch. Und meine Werke, ja, ist ja ganz klar, ich habe genau gewusst, was richtig ist und was dem anderen nützt. Sind wir immer überzeugt. Wenn der Herr uns das aber mal so vorspielen würde, würden wir merken, da stimmt vieles nicht. Wir müssen immer tiefer in der Reinigung sein. Wir haben viel zu viele Worte, die weggestrichen werden müssen. Wir machen oft viel zu viele Worte. Wir haben viel zu viele Regungen des Wesens, die nicht dem Herrn entsprechen und auch nicht förderlich sind, mit denen anderen dann kämpfen müssen, wie sie dran vorbeikommen an unserem Geregel. Ich sag's mal so. Und wir haben viele Werke, dass andere sagen, naja, komm, gleich ist es vorbei, lass den mal machen, ja, ist schon fertig, dann kann ich weitergehen. Vieles haben wir. Und der Herr will das ablegen, damit sein, er will es bei uns abgelegt wissen, damit sein Friede einkehrt und die Ergänzung zum Ganzen da ist. Viel mehr Stille werden. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Und das heißt in der Schrift, ringet danach, dass ihr stille seid. Wir können nie lange genug stille sein. Nie. Wenn wir das Gefühl haben, das ist zu lang, dann war es immer noch nicht zu lang. Ich freue mich über diese Häuser. Wir haben auch eins in Berlin. Es gehört der katholischen Kirche. Aber die Einrichtung als solches ist gut. Wenn man dorthin kommt und Tage zubringt, muss man schweigen. Es ist nicht erlaubt zu reden. dort in Klado ist nicht erlaubt zu reden. Man muss schweigen. Und das fällt doch schwer. Ja, ist keiner da, mit dem ich reden kann. Stille vor Gott. Stille. Werde mal stille. Du brauchst überhaupt nichts reden. Und dann senkt sich erneut wieder der Friede Gottes in dein Herz. Da stehen wir. Wenn ein Glied am Leibe nicht in diesem Frieden bleibt, nicht in der fortwährenden Reinigung von dem Unnützen, dann leidet doch der ganze Leib mit. Man sucht eine ständige Neuordnung in der Gemeinde. Wie kommen wir zum gemeinsamen Frieden? Da ist einer, der so viel Aktion macht und immer wieder Unruhe stiftet. Da stiftet einer mit seinen Worten Unruhe, mit seinem Wesen. Wir sollen alle zu dem einen Frieden Gottes kommen. Der soll unsere Herzen regieren. Jesus will uns beschenken. Und dann geschieht auch das, was wir hier gelesen haben. Dann sind wir plötzlich willig, dass das Wort Gottes reichlich unter uns wohnt. Ich kann mir vorstellen, und so haben mir das auch Glaubensgeschwister schon gesagt, durch die Anforderung im Alltag, dass es ihnen einfach zu viel ist, ein ganzes Kapitel Wort Gottes zu lesen. Wir haben schon den ganzen Alltag im Kopf vor sich stehen. Dann hecheln sie nur mal so ein paar Worte durch, beten und gehen. Mit reichlich Gottes Wort aufnehmen, ist gar nicht drin. Die Herzensöffnung ist überhaupt nicht da. Und wenn man sie jetzt fragen würde, was sie in der Losung gelesen haben, ja, da war was, ja. Ja, von Liebe stand da, glaube ich, was. Irgendwas. Schon wieder weg. Schon wieder weg. Verstehen wir, das ist ein Zustand, wo das reichliche Aufnehmen des Wortes nicht möglich ist, aber wo der Friede Gottes unsere Herzen regiert. Da strömt das Wort auch in unser Herz hinein. Und dann essen wir von diesem Wort. Darum steht hier geschrieben, lehrt euch, vermahnt euch selbst mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen, lieblichen Lieder. Singt dem Herrn in eurem Herzen. Das heißt, das Wort Gottes soll den ganzen Tag in uns arbeiten. Je mehr es in uns arbeiten darf, desto weniger arbeiten unsere Gedanken. Je mehr Gottes Gedanken uns bewegen, desto mehr treten unsere in den Hintergrund. Und auch unsere Wünsche, unsere Fragen. Weil wir so gesättigt werden durch das Wort Gottes. Aber das geschieht nur, wo der Frieden im Herzen bleiben kann. Da geht es dann nicht mehr, und da haben wir auch keine Öffnung mehr für die Meinungen von Menschen. Auch keine Öffnung mehr für die Satzungen der Welt, weil wir bewegt werden vom Worte Gottes. Im Psalm 119 steht auch Folgendes, dass dieses Wort, was uns dann bewegt, auch bewahrt vor diesen Fremdeinflüssen. Und die Gemeinde zu Kolossee stand ja auch in der Gefahr, den gnostischen Aussagen anheimzufallen. Ich lese uns mal Psalm 119, Vers 11 zunächst. Vers 11, da heißt es, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Ich werde bewahrt durch dein Wort. Wenn dein Wort in mir pulsiert, weil dein Friede in mir ist, dann werde ich auch bewahrt vor falschen Wegen, vor der Sünde. Und lesen wir dazu noch Vers 165 zum Beispiel. Es sind ja viele Verse, die wir da lesen könnten. Da heißt es, großen Frieden haben die, die dein Wort lieben. Diese werden nicht straucheln. Nicht straucheln. Merken wir das? 165. Und in 105, dem Vers 105 steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Mit anderen Worten, ich gehe sicher, aber nur durch dein Wort. Wenn das Wort also nicht mehr pulsieren kann, weil der Friede Gottes uns nicht bewahren kann und auch nicht so sich ausbreiten kann, wie es nötig ist, dann gehen wir unsicher auf dem Weg durch die Zeit. Dann sind wir auch nicht bewahrt vor erneuter Sünde. Das hängt alles miteinander zusammen. Dieses große Geschenk Christi in uns und all dem, was in ihm ist. Das tägliche Lesen des Wortes Gottes soll ja nicht nur unser Wissen anreichern. Manchmal ängstet es mich direkt, wenn ich Gläubige sehe, die ein großes Wissen haben, und dann merke ich aber, sie haben keine Erkenntnis über den Inhalt. Sie können die Bibel manchmal fast auswendig, aber sie haben nicht einen Funken von dem Inhalt. Man spürt ihnen das überhaupt nicht ab. Sie zitieren zwar immer die Schrift, aber ihr Leben redet eine andere Sprache. Und das ist traurig, weil der Friede Gottes nicht ihr Herz erfüllt. Das tägliche Lesen des Wortes Gottes soll uns bereichern im Wesen des Herrn und nicht nur im Erkennen oder Studieren von biblischen Aussagen. Denn wir sollen einander einen Zuspruch geben können aus der Erfahrung. Ich sage das mal so, es ist kein Zuspruch, wenn ich jemand nur einen Bibelvers vorhalte. Das reicht nicht aus. Ein Zuspruch ist es dann, wenn das Bibelwort auch das Leben dahinter mit weitergibt. Den Erfahrungswert. Wenn ich das Bibelwort mit Erfahrungswert weitergebe, dann ist es ein Zuspruch. Ansonsten ist es ja nur eine Maßregelung. Indem ich sage, Süße, steht ja geschrieben, nun mach mal. Aber wenn der andere merkt, ich sage ihm das aus der Erfahrung, dann hört er hin und empfindet es als tröstlich. Man kann das leben. Man kann es nicht nur hören, sondern leben. So sollen wir uns durch dieses Wort Gottes gegenseitig Zuspruch geben, hinweisen, dass das Wort des Herrn tut, was es sagt, so wie es das bereits schon getan hat. Das kann also auch im Lied, in den Psalmen und in den Liedern, die wir singen, hervortreten. Allerdings, wenn der Friede Gottes nicht das Herz ausfüllt, kommt es ja auch wieder zu einer gesetzlichen Befolgung dieser Aussage. Darum musste Gott auch zu dem Volk Israel sagen, ich mag eure Lieder nicht. Ja, das sind doch geistliche Lieder. Ja, aber ihr singt sie ohne Herzensinhalt. Ihr singt sie ohne diese Erfahrung des Inhaltes zuzulassen. In Amos 5, 21, ich bin euren Feiertagen gram, ich verachte sie, ich mag eure Versammlungen auch nicht. Und ob ihr mir gleich Brandopfer und Speisopfer gebt, habe ich keinen Gefallen. Ich mag euch eure feisten Dankopfer nicht ansehen. Tut nur weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Psalterspiel nicht hören. Auf der einen Seite die Aufforderung vermahnt euch mit geistlichen Liedern und auch wird in den Psalmen immer wieder gesagt, singt dem Herrn ein neues Lied. Aber da geht es nicht um das Lied als solches, sondern um die Identifikation mit dem Inhalt. Sonst sagt der Herr, das kannst du dir alles sparen. Das dringt gar nicht bis zu mir vor. Deine Opfer kannst du dir auch sparen. Die will ich gar nicht. Ich habe ja genug. Was kannst du mir denn geben? Welches Lied könntest du mir singen, das mich aufbaut? Ja, so könnte Gott sagen. Ich brauche deine Lieder nicht, aber ich brauche dein Herz. Und ich will den Herzenszustand haben. Und dazu sollen dir dann auch die Erfahrungslieder dienen, damit du in dem Erfahrungswert des Inhalts der Lieder stehst und es bezeugst. So ist es, das will ich auch immer wieder erleben. Jesaja 29, Vers 13, ähnliche Aussage, wo der Herr spricht, darum, dass dies Volk zu mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich nur fürchten nach Menschengeboten, die sie lehren. Da will ich auch mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen untergehe und der Verstand seiner Klugen verblendet werde. Dass sie letztlich gar nicht mehr wissen, was sie machen und wissen eigentlich gar nicht, warum sind wir zusammengekommen. Auch das kann passieren. Man weiß manchmal in örtlichen Gemeinden gar nicht mehr, warum man eigentlich beisammen ist. Ja, weil heute Sonntag ist und weil im Plan steht, man kommt da zusammen. Gut, was machen wir da? Na, da singen wir ein Lied, dann hören wir noch irgendeine Lesung und dann beten wir, ja, deswegen kommen wir zusammen. Aber von Herzen weiß man gar nicht mehr, warum man zusammenkommt, weil man ja im Vorfeld schon denkt, naja, wer weiß, ob der wiederkommt oder die wiederkommt. Ja, man weiß gar nicht, warum man zusammenkommt. Das ist genau das, was Gott hier beschreibt im Blick auf das Volk Israel. Ja, wenn ihr so mit mir umgeht, euer Herz verschließt und nur da eure Lieder singt, die brauche ich nicht, dann werde ich auch wunderlich sein bei euch. Denn die Weisheit nehme ich dann weg und dann wisst ihr auch nichts mehr. Ja. Und das soll aber nicht geschehen, sondern wir sollen auferbaut werden im Herrn. Ich möchte nochmal auf den Artikel über die Gnostiker zurückkommen, die New Age-Bewegung, dass der Widersacher es verschaffen möchte, dass nicht nur Jesus und Jesus ein Unterschied ist, sondern Christus und Christus. Also sie erwarten, viele erwarten Christus, aber doch nicht den Christus. Und es wird zunehmen in unserer Zeit, dass viele von Christus reden. Aber sie meinen nicht Jesus Christus, den Heiland. Da heißt es hier, alle großen Weltreligionen, einschließlich der in der New Age-Bewegung besonders populären Astrologie, leben in der Erwartung des Kommens eines neuen Zeitalters, meist eingeläutet durch das Kommen eines Erlösers. Die verschiedenen Religionen kennen als Grundlage dieser Erwartung nur mythologische Spekulation oder zu einem bestimmten Zeitpunkt geäußerte Prophetien. Die Sternbilder der Astrologie stimmen, bedingt durch die Verschiebung der Erdachse heute mit dem Sonnenstand von vor 2000 Jahren nicht mehr überein. Sie gehen etwa 4 Wochen nach. Die Zeitangaben der Horoskope entsprechen also nicht mehr den astronomischen Fakten. Mit der Hoffnung der Christen sieht es aber anders aus. Auch für denkende Menschen ist es nachvollziehbar, dass Jesus sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Allein Ort und Umstände seiner Geburt waren über Jahrtausende hinweg immer detailliert angekündigt worden. Endgültigkeit bewiesen aber nur sein Anspruch durch seine Auferstehung von den Toten, die von über 500 Augenzeugen bestätigt wird. Wenn die Bibel nun von einem zweiten Kommen Jesu und einem darauf folgenden Friedensreich spricht, so ist das keine bloße religiöse Spekulation. Diesem Reich Christi soll nach biblischen Aussagen das 7 Jahre dauernde Reich eines Antichristus vorausgehen, wie Offenbarung 13. Es wird ein Weltreich sein, seine Bewohner wird eine Einheitsreligion bestimmen, Zeichen und Wunder werden eine wichtige Rolle spielen in diesem antichristlichen Reich. Es wird über ein einheitliches Weltwirtschaftssystem verfügen. Genau diese Erwartung teilen mit mehr oder weniger bedeutenden Unterschieden die verschiedenen spiritistisch geprägten Gruppen, die in vielen Kreisen der New Age-Bewegung eine Rolle spielen und oft trotz kleinerer Unterschiede zusammenarbeiten. Weit verbreitet ist die Vorstellung von einer inneren Weltregierung, also da muss etwas in den Menschen erzeugt werden, was ihn dann zusammenbringt, dazu einem körperlosen Wesen, der großen weißen Bruderschaft oder geistigen Hierarchie, deren Oberhaupt der Christus ist. Der Christus, also ist aber ein anderer Christus, ja. Wenn genügend Menschen ihn herbeirufen und als Voraussetzung für sein Kommen Frieden schaffen, wird er sichtbar in Erscheinung treten. So ist ihre Vorstellung. Sie rufen den Christus. Besonders den Kreisen um diese Spiritistin Alice Bailey ist es gelungen, einflussreiche Organisationen ins Leben zu rufen, in denen, wie bei den planetarischen Bürgern, so nennt sich, mehrere hundert Organisationen von der Gesellschaft für humanistische Psychologie bis zu islamischen Mystikern, den Sufis, zusammengearbeitet wird. Träger der Vorstellung des kommenden Christus sind Gruppierungen mit sehr unterschiedlichen Namen, wie zum Beispiel die Neuzeitkirche des Christus. Ja, das hat aber mit Jesus Christus nichts zu tun. Das Zentrum der Begegnung der Menschen guten Willens heißt die eine andere Gruppe. Oder die universale Christuskirche im neuen Zeitalter. Immer wieder Christus, Christus. Ja, die Verführung geht so weit, dass die Namensdeckung genutzt wird, um abzulenken von dem wahren Herrn. In den verschiedenen New Age-Gemeinschaften wird die von Alice Bailey bekannt gemachte große Invokation, ein Gebet zur Herbeirufung des Christus, besprochen. Wollte man alle von diesen Gruppen berichteten Offenbarungen für bare Münze nehmen, täte man dem Teufel zu viel Ehre. Erschreckend ist aber, dass immer mehr Menschen unter Christus jemanden verstehen, dessen Ziele eher der biblischen Beschreibung des Antichristus entsprechen. Wir merken, wie wichtig es ist, diesen wahren Frieden Gottes im Herzen zu haben und somit den Zugang zum Wort Gottes zu behalten. Alles, was wir tun, so wurde es den Geschwistern zu Kolossee ans Herz gelegt, alles, was sie tun, sollen sie im Namen des wahren Heilandes tun. Und zwar mit Worten, mit Werken. Das tut im Namen des Herrn Jesu. Es ist ja gar nicht so einfach. Bin ich mir immer sicher, dass ich alles im Namen des Herrn Jesus tue? Wie kann ich sicher sein? Indem ich stille werde und mich selber überprüfe. Was hast du ihm gesagt? War das jetzt in Christus? Das müssen wir zulassen, nicht einfach freien Lauf lassen, was so aus uns herauskommt, sondern immer wieder hinterfragen, war das jetzt gebunden in Christus oder war das nur so ein Geplätscher? Nur dadurch erfahren wir, ob wir alles, was wir tun, mit Worten und Werken im Namen des Herrn tun. Und wenn wir merken, dass wir es in seinem Namen getan haben, dann sollen wir danken. Dankbar sein dem Vater im Himmel durch ihn, durch Jesus. Unsere Taten und Worte sollen und dürfen wir prüfen an dem Herrn, damit wir sicher gehen können, auf dem richtigen Weg zu sein. Im Laufe meines Glaubenslebens, das kann ich auch so sagen, habe ich es lernen dürfen, zu schweigen. Schweigen ist gar nicht so einfach, nicht? Denn man möchte reden bereits dann, wenn der andere schon redet, möchte man auch schon reden. Und man muss sich Gewalt antun, damit man noch ein bisschen aushat, wann ist der bald fertig, dass ich endlich meinen Satz loswerden kann. Wir merken, da ist so ein Drang in uns. Schweigen ist so eine furchtbar schwere Sache. Aber der Herr will uns das lehren. Stille werden lassen, schweigen, prüfen, ob das das Richtige ist vor ihm, was wir sagen wollen. Manchmal müssen wir unsere Sätze innerlich schon zurücknehmen, bevor wir sie rauslassen. Wenn wir fragen, was würde der Herr zu diesem und jenem jetzt sagen, dann kommen wir schnell in die Kontrolle, was recht oder unrecht ist, was förderlich oder hinderlich ist. Und dann bleiben wir bewahrter vor Irrtümern. Dem aufrichtigen Beter diesbezüglich wird es immer gelingen. Was wir nicht im Namen unseres Herrn tun können, das sollen, dürfen, müssen wir lassen, damit unsere Freude nicht minimiert wird, unsere Freude nicht rückläufig ist. Denn alles, was wir nicht im Namen des Herrn tun können, stört Frieden, stört Freude, stört die Bereitschaft, das Wort Gottes aufzunehmen. Es gibt allerdings Unterschiede im Wachstum darin. Auch hier müssen wir das zugeben und müssen auch jeden Einzelnen wachsen lassen. Der eine darf sich schon mehr vor dem Herrn kontrollieren, der andere weniger. Aber wir dürfen uns nicht daran stoßen, an dem unterschiedlichen Wachstum. Doch helfen können wir uns, dass wir in der gleichen Richtung wachsen. Wenn wir irgendetwas sonst halten sollen, so haben wir uns schon gesagt, in Philipper 3, Vers 15, muss es immer eine Offenbarung des Herrn sein. Wenn wir in diesen Stücken des Glaubensstandes und des Glaubenshandelns bleiben, werden wir nicht aus der Gemeinschaft mit dem Herrn und den Seinen verdrängt werden können, sondern standhaft, siegreich, fruchtbar bleiben und schlagkräftig bleiben in dieser Welt, dass das Böse zurückgedrängt wird und die suchenden Seelen mit dem Evangelium betraut werden. Das, was der Gott Israels einst seinem Volk sagte, gilt auch uns. Was sprach er zu Israel, wie ihnen letztlich geholfen werden kann? Im Propheten Sacharja lesen wir da einige Verse. Welcher Zustand unter ihnen aufbrechen soll? Kapitel 8, Vers 16 und weitere. Das ist das, was ihr tun sollt. Rede einer mit dem anderen Wahrheit. Wahrheit heißt nicht nur das Richtige über das eigene Leben, sondern Wahrheit bedeutet das Richtige vor Gott. Einer rede mit dem anderen das, was Gott gefällt. Richtet Recht und schafft Frieden in euren Toren. Richtet Recht, wer kann Recht richten? Aus dem Menschlichen keiner. Es muss das richtige Gericht Gottes sein, das Ausrichten durch Gott sein. Richtet Recht, was Maßstab ist vor Gott, nicht Maßstab ist vor euch, sondern Maßstab ist vor Gott. Und lasst den Frieden aufgerichtet sein. Wenn ihr das tut, dann kommt es gut. Und nimm auch deine Gedanken unter die Kontrolle Gottes. Denke keiner etwas Schlechtes in seinem Herzen gegen den anderen. Und wir merken, das ist auch ein Glaubenskampf, ist gar nicht so leicht. Denn im Herzen unterstellen wir bereits schon aufgrund der sichtbaren Handlung des anderen, dem anderen schon etwas Ungutes. Wir haben noch gar nicht geredet mit ihm, wir wissen noch gar nicht, warum er was gemacht hat, aber unser Herz hat schon entschieden. Ja, das macht er nur, weil der hat ja das und dies und das. Ja. Und da sagt der Herr, das macht nicht mehr. Denke keiner Arges in seinem Herzen gegen seinen Nächsten. Liebt nicht falsche Eide. Wir sollen ja gar nicht schwören. Warum? Weil es nicht nötig ist, wenn wir aus der Gegenwart Gottes in der Kontrolle vor dem Herrn das reden, was ihm gefällt. Da brauchen wir gar keinen Schwur und Eid mehr dazu zu geben, weil es ja ohnehin richtig ist. Schwören muss nur der vielleicht nicht die ganze Wahrheit sagt und möchte das beeidigen, damit die anderen endlich glauben, was er gesagt hat. Weil es nämlich sonst unglaubhaft ist, ist sowieso dann falsch. Deswegen hat sogar das Gericht und die Gerichtsbarkeit eine Strafe für Meineid eingerichtet. Warum? Weil sie wissen, viele leisten nur einen Eid, um ihre Falschaussage zu bekräftigen. Wenn jemand keine Falschaussage macht, dann braucht er auch keinen Eid zu schwören. Und das merken oft die Richter schon. Auch den brauchen wir nicht vereidigen. Ja, der hat die Wahrheit gesagt. Aber wenn sie merken, der sagt nicht ganz die Wahrheit, dann sagen sie, gut, dann vereidigen wir dich. Willst du vereidigt werden? Kannst du schwören? Gut, dann machen wir das. Aber sei gewiss, wenn das rauskommt, dass es falsch ist, bist du dran. Ja, deswegen wird das ja gemacht. Nicht? Wieder deinen Nächsten, liebt nicht falsche Eide, denn solches alles hasse ich, spricht der Herr. Das legte Gott seinem Volk vor, das will er in dem Herzen bewirken und das will er auch bei uns, wo er es bewirkt hat, etablieren und sichern, dass das immer wieder zum Tragen kommt. Tut alles in dem Namen Jesu und dankt Gott dem Vater durch ihn. Also ein wunderbares Wort. Ich lese uns nochmal den Zusammenhang. Der Friede Gottes regiere eure Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid, in einem Leibe. Und seid dankbar. Lasst das Wort Christi unter euch reichlich wohnen in aller Weisheit. Lehrt und vermahnt euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlich lieblichen Liedern und singt dem Herrn in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesu und danket Gott und dem Vater durch ihn. Dann bleibt ihr als Gemeinde auf Durchgang in dieser Zeit bewahrt vor dem Zugriff des Bösen.